Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist Sunny. Herzlich willkommen heute am 14. Dezember 2022 zur 743. Folge Verbinde die Punkte. Folge dem Kaninchen, mein heutiger Titel. Ja, eine Aussage, die durchaus weiterhin eine gewisse Aktualität genießt, wie ich finde. Und ja, auch heute werden wir uns mit dem Geschehen auf dem Parkett des globalen Theaterstücks auseinandersetzen. Da geht es weiterhin mit großen, großen Schritten voran. Und ja, zum Durchdrehen mag der ein oder andere finden, was da gerade auf Twitter so los ist. Musk geht all in. Und ja, wie wir diesen Charakter eines Elon Musk zu bewerten haben, wird uns die Zukunft zeigen. Wir werden auch heute sehen, dass es da gewisse Vorgänge weiter gibt, die durch Elon Musk vorangetrieben werden. Der eine wird meinen, um ja gewisse Dinge endgültig zu implementieren. Auf der anderen Seite kann man durchaus anmerken, dass durch ihn natürlich gewisse Themen erst an die Oberfläche kommen. Wie immer macht sich hier die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Ja, noch ein Wort zum Intro. Ihr habt es nicht anders gewollt. Nun müsst ihr damit leben. Das erste Original-Intro ist hervorgekramt worden mit dem allerersten musikalischen, Minitrack. Und ja, ich hoffe, es gefällt. Wichtiger ist ja durchaus das, was wir hier weiterhin zu berichten haben. Nun gut, starten wir mit den Meldungen ganz einfach. Und ja, wir bleiben bei Elon Musk und Twitter. Hier heißt es in einer Antwort von Luke Rutkowski: Wir sind entweder in einem großen Massenerwachungsevent oder erleben den totalen Kollaps der Gesellschaft. Ja, oder beides. Ich denke, das geht in diesen Tagen durchaus auf gewissen Ebenen Hand in Hand. Und ja, wir werden sehen, wohin wir hier geführt werden. Ich halte es immer noch für extrem wichtig, ja, selbstverantwortlich durchs Leben zu gehen und sich nicht durch die Manege führen zu lassen. Ich denke, da ist durchaus das ein oder andere geplant, was ja auch für Eingeweihtere in Anführungszeichen überraschend kommen mag. Elon Musk, diese Antwort kam auf einen Tweet über den Woken Bewusstseinsvirus, der nun entweder geschlagen werden muss oder ja nichts mehr hat Wert. Das ein Tweet von Elon Musk, in dem er auf gewisse Ideologien eingeht. Ja, damit machen wir weiter. Blicken auf eine weitere große Spielfigur, den Papst. Er hatte eine Vision im Vatikan jetzt erst. Es werden noch schlimmere Zeiten auf die Menschheit zukommen. Ja, das ist natürlich eine gewagte Prognose. Böse Zungen behaupten ja weiterhin, dass der Vatikan da durchaus immer wieder seine Finger im Spiel hat. Und hier die Originalaussage: Der Papst warnt aus dem Vatikan, dass er ein Omen gesehen hat, dass es eine noch sehr viel größere Zerstörung geben wird. Und ja, die Desolation, also die Desillusionierung der Menschheit steht bevor. Hier, eventuell gehen wir ganz schnell in ein neues Zeitalter. Gewisse Vorbereitungen dürfen wir weiterhin täglich fast erkennen. Nun gut, ja, die große Katastrophe, ein Komet wird es wohl wieder nicht werden. Dieser elefantengroße Asteroid, ein Asteroid, kein Komet natürlich, ist wieder mal dabei, hier knapp an der Erde vorbeizuschrammen. Es sind nur 200.000 Kilometer. Also im Baerbock-geografischen Einheiten durchaus eine Sache, die hier gefährlich werden könnte. Aber ja, auch hier reicht es wohl mal wieder nicht aus, die große Apokalypse herbeizuführen. Da sorgen ja in diesen Tagen andere dafür. So, wir blicken auf gewisse Ideologien, die in diesen Tagen auch auf dem absteigenden Ast sind, wie es scheint. Weltgrößter Fondsmanager zieht sich aus Klimainitiative zurück. Der weltgrößte Fondsmanager dürfte Vanguard sein. Ja, ist Vanguard. zieht sich aus einer wichtigen Brancheninitiative zur Bekämpfung des sogenannten Klimawandels zurück. Ja, eventuell merkt man da schon, dass diese Ideologie nicht in die Zukunft führen wird. Und ja, der eine oder andere vermutet weiterhin, dass wir hier nur das große ideologische Abrisskommando sehen, während im Hintergrund ganz andere Dinge geplant sind. Ja. Bekämpfung der Erderwärmung. G7-Staaten gründen Klimaclub. Wie warm es auf Erden in diesen Tagen ist, stellen wir alle in Mitteleuropa am eigenen Leib fest. Es ist mal wieder Winter und ja, hier eine Aussage auch vom Spiegel, die das Ganze bestätigt. Dieses Jahr haben wir halt mal wieder Winter. Mancherorts in der Wochenende auch tagsüber kaum 3 Grad zu erwarten. Ein Trend lässt den deutschen Wetterdienst zufolge nicht daraus ableiten. Dennoch gibt es Hinweise auf einen vergleichsweise kalten Winter. Ja, was soll man machen? Die Erderwärmung führt dazu, dass es im Winter kälter wird. Eigentlich, ja, ganz logisch. Bleiben wir bei den Klimaklebern. Vorwurf, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Hört, hört. Razzia bundesweit bei Klimaklebern. 5 Bundesländer betroffen. Hintergrund ist eine Enquete-Aktion in einer Ölraffinerie in Brandenburg. Wurde ja damals von Luisa Neubauer bereits angekündigt, dass man das ein oder andere vorhat. Ja. Luisa Neubauer war wohl nicht betroffen von der Razzia. So, dann hat einer in den letzten Tagen besonderen Ruhm erlangt. Ich sag's mal so. Klimakläger wegen abgeflexter Betonhand verspottet. Also die Hand war nicht aus Beton, sondern ja, Edward mit den schweren Händen sozusagen. Der junge Mann hat sich etwas Geschicktes einfallen lassen, hat Sekundenkleber mit Sand gemischt, was besonders gut hielt und das konnte man so nicht entfernen. Man musste ja den Beton aufstemmen und ja, dieses, hier sieht man es, Überbleibsel wird ihm ja wohl einige Zeit bleiben. Ja, hier wird gefragt, muss seine Hand wirklich amputiert werden, der Mainzer Klimakleber? In sozialen Medien kursieren darauf zahlreiche Bilder, Sprüche und Gerüchte, ja vor allem die Analogien zu gewissen Filmen. Edward mit den schweren Händen habe ich schon angedeutet. Auch der Terminator ging darum. Hier haben wir ihn, den jungen Mann, Klimakleber mit Asphalthand. Ihr geht es einwandfrei. Ja, dass man Hände auch für gewisse tägliche Einsätze braucht, wird hier nicht erwähnt. Ja, so läuft's und auch da gab's dann gewisse Vorwürfe, die völlig, völlig überraschend mal wieder kommen. Der Mann heißt Raoul Semmler und findige Menschen haben da ja etwas entdeckt. Raoul Semmler, Schauspiel, Drehbuch, Sprechen. Dieser junge Mann ist ein Schauspieler, der mit Sicherheit nicht für solche Aktionen bezahlt wird, sondern das, ja, wie alle anderen Schauspieler auch wohl in seiner Freizeit macht. Hier gibt es mal wieder nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Ja, die Welt titelt, es wird dunkel auf Deutschlands Straßen. Kommunen wollen sparen wie noch nie. Wir dürfen weiterhin live dabei sein, wie eine ehemalige Industrienation in die Steinzeit befördert wird. Das Ganze relativ schnell und ja ziemlich direkt. Und ja, unter dem Deckmantel ebenfalls ja entweder des Klimawahnsinns oder ja, Putin ist mal wieder schuld. Ursache unklar, hieß es gestern in Ludwigsburg, wo man einen stundenlangen Stromausfall betrachten durfte. Der erste Brownout, war das eine gezielte Abschaltung oder hat man diese Lage generell gar nicht mehr unter Kontrolle? Ja, alles Dinge, die man sich hier fragen darf. Und ja, ebenfalls darf man sich fragen, ob das der letzte großflächige Stromausfall in einer deutschen Stadt war. Wohl eher nicht. Dass es ziemlich knapp war die letzten Tage, wenig Sonne, wenig Wind. Und ja, Professor Dr. Ingenieur, Mann, ein Gelehrter, sozusagen ein Gelernter, Martin Neumann. Heute Morgen gegen 5:45 ist die Frequenz im europäischen Stromnetz bis auf 49.900 Hertz gefallen. Bei 49.800 Hertz beginnen die abgestuften Abschaltungen. Die Situation ist eingetreten, obwohl jedes verfügbare Kohle- und Gaskraftwerk am Netz war. Ja, scheint momentan energetisch ziemlich knapp auszusehen. Im besten Deutschland und natürlich auch in der besten EU aller Zeiten. So, ja, Rettung mal wieder aus den USA. Ich habe es in letzter Sendung bereits angedeutet. US-Forscher schaffen Durchbruch bei Kernfusion. Ja, das ist eventuell eines der neuen Narrative, die uns ja nach gewissen Veränderungen dann präsentiert werden. Auch das werden wir sehen. Nun gut, wir bleiben ja beim Verkehr. Die Klimakleber sorgen sich ja um die Straßen. Und hier ist es nun Auswahlchaos. Große Streikwelle droht bei der Deutschen Bahn. Ja, bei der Deutschen Bahn droht ein Streik. Das Ganze bedeutet, dass von einem Ausfallchaos hier gesprochen werden darf. Ähnliches ist auch in Großbritannien zu erwarten, wo man ganz ähnliche Entwicklungen zufälligerweise durchmacht wie in Deutschland. Großbritannien, Bahnstreiks über Weihnachten angekündigt. Ja, passend natürlich zeitlich. Wer möchte denn in diesen Tagen überhaupt noch seine Verwandten besuchen? Und ja, wir haben uns ja durch die Lockdowns der letzten Jahre eh schon daran gewöhnt, dass man remote entfernt, getrennt sozusagen feiert. Alles, ja, part of the game sozusagen. Und da bleiben wir doch in Großbritannien, wo ja eine ganz interessante Entwicklung zu beobachten ist. Lockdown fürs Klima in England. Brutales Experiment in Oxford. Hier wird nach einer Vorreiterfunktion gefragt. Um was geht's? Lockdown, weil auch fürs Klima die wahre Tragweite des Karlsruher Beschlusses. Unter diesem Titel ist im April 2021 ein Gastbeitrag von Dirk Maxeiner auf meiner Seite erschienen. Es ging um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die Grundrechte quasi unter einem Klimavorbehalt stellte und damit das Grundgesetz regelrecht pervertierte. Denn die Grundrechte sind ja genau dazu da, dass sie eben der Staat nicht unter Vorbehalt stellen kann. Ja, und dann geht's weiter. Und jetzt das. Im britischen Oxford soll etwas getestet werden, was dem Besten nach nichts anderes ist als ein Klimalockdown. Handelt es sich in der britischen Universitätsstadt um ein Experiment für etwas, was auch bei uns droht? Ja. Denn künftig sollen sich die Bewohner der Stadt nur noch in bestimmten Bereichen frei bewegen dürfen. Das Kommunalparlament plant eine Einteilung des Stadtgebiets in 6 Zonen, alles angeblich dem Klima zuliebe. Und ja, dass das Ganze natürlich eine Verschwörungstheorie ist, die von Reitschuster verbreitet wird, bekommen wir gleich in einem Faktenchecker erklärt. Die Verkehrsfilter in Oxford werden die Stadt in eine 15 Minuten Areas einteilen. Und ja, das Ganze, wie schon angekündigt, natürlich kein Klima-Lockdown. Man muss es den Menschen ein bisschen anders verkaufen. Ja, es geht darum, dass diese 15-Minuten-Städte so funktionieren, dass für Einwohner alles zu Fuß innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein soll. An sich ja keine dumme Sache, nur wenn ein solcher Einwohner dann in einem anderen Gebiet erwischt wird, muss er sich ja zumindest mal rechtfertigen, ausweisen und so weiter. Ihr seht, Schritt für Schritt wird vor allem den Stadtmenschen hier erklärt, ja, was denn eine menschengerechte Haltung sein kann. Das Ganze nicht nur in London oder in Oxford ein Thema, sondern weltweit. Und immer wenn wir ja solche guten Ideen großflächig präsentiert bekommen, dann wissen wir, dass da wohl ja wieder eine unsichtbare Hand dahinter steckt. Wir dürfen sprechen von ja, einer polnischen Stadt Plessew, die erste 15-Minuten-Stadt Polens. Wir haben ähnliches Thema in Brisbane, Australien. Wir sehen eine smarte, auch ein wunderbares Wort, 15-Minuten-Stadt in Zypern und so weiter und so fort. Hier geht es um ja, Italien, ja, eine 15-Minuten-City. Wann kommt sie in Italien, wie sie heißt? Ja, und auch Wien lässt sich da natürlich nicht lange betteln. Wien ist vielerorts schon eine Stadt der kurzen Wege, doch es gibt auch noch Aufholbedarf. Wir sind, Stopp am Gepäck, mit Wienerinnen und Wienern durch die Stadt spaziert. Ist Wien eine 15-Minuten-Stadt? Ja, ihr merkt, hier werden Dinge als sehr positiv, nachhaltig, umweltfreundlich, klimabewusst dargestellt. Und am Ende des Tages, ja, darf man seinen Quetzel nicht mehr verlassen. So, dann zurück in Großbritannien, die nächste ideologische Vorgehensweise, um ja das Alte aus ja, der neuen Welt zu drängen, sozusagen. In Brighton, ebenfalls England, sind nun Universitätsmitarbeiter angewiesen worden, nicht mehr Weihnachten zu sagen. Man sollte doch auf die Gefühle von den Studenten achten. Ja, woke. Bis zum geht nicht mehr. Wir blicken auf einen Artikel von Insider Paper. In Großbritannien hat nun ein Massengenom-Sequenzprogramm für Neugeborene ins Leben gerufen. Ja, auch das geht meines Erachtens durchaus in die gleiche Richtung. Man möchte hier ja ganz neue Welten erschaffen. Schön sollen sie natürlich auch sein. Und ja, noch einen Schritt weiter geht man mit dem Ectolife-Projekt. Ein Konzept wurde nun präsentiert. Hier geht es um die erste künstliche Gebärmuttereinrichtung der Welt, also externe künstliche Gebärmuttern, um ja, Babys auszubrüten, im wahrsten Sinne des Wortes. Erinnert alles ein bisschen an Matrix, aber ja, da sehen wir auch sehr, sehr viele andere Beispiele in diesen Tagen, die hier cineastische Anspielungen mitbekommen. Übrigens, Avatar 2 ist draußen. Ja, bringe ich in der nächsten Sendung vielleicht was drüber. So, wir bleiben in Großbritannien. Ein christlicher Lehrer ist nun ins Gefängnis gekommen. Er soll wiederholt oder sich wiederholt geweigert haben, genderneutrale Pronomen zu benutzen. Und er wird über Weihnachten, darf man nicht mehr sagen Weihnachten, über die Winterfeiertage hinter Gittern bleiben, nachdem er ja, zuvor dem Gericht gesagt hat, man kann ihn doch für seine Ansichten über Transgenderismus nicht einsperren. Und ja, konnte man eben doch. Auch hier zeigt sich, wie weit man da inzwischen geht. Alles, alles natürlich nur zum Schutz von Minderheiten. So, gleiches Thema. Ich habe schon angedeutet, in Deutschland und dort vor allem in Berlin. Gegen christliche Symbole heißt es hier, Berlin lässt Kreuz vom Kinderspielplatz entfernen, dass da überhaupt eins stehen durfte. Ja, Skandal. Und ja, bleiben wir in der sogenannten Hauptstadt. 50 Euro Staatsgnade für Kultur in Anführungszeichen. Berlin spendiert Jungwählern-Party im Club. Ja, so holt man sich eben die Jungwähler, wie hier die Bildzeitung schon ganz richtig bemerkt hat. So, Queerplan der Bundesregierung. Als Bürger habe ich Angst, was sie mit meinen Kindern vorhaben. Vor wenigen Wochen beschloss die Bundesregierung den sogenannten Aktionsplan Queer Leben. Doch nicht etwa der Abbau der Diskriminierung steht darin im Vordergrund, sondern die umfassende Durchdringung der Gender-Ideologie in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ja, diese Themenkomplexe, die ich da jetzt vorgestellt habe, mögen dem einen oder anderen getrennt vorkommen. Ich sage euch, das hängt alles zusammen. Hier geht es um einen Aufbau einer Ideologie, die als tragend für einen, ja, Great Reset, Fragezeichen, wirken sollen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sich das Ganze am Ende des Tages durchsetzen wird. Allerdings, ja, diejenigen, die das propagieren, wissen noch nichts davon, dass sie sich da wohl ins Abseits manövrieren, mehr und mehr. Nun gut, alles Spekulation, auch hier. So, damit zum Thema Kindesmissbrauch, weitere Kindesmissbrauch wird getitelt, weil die Polizei schlammte. Ja, die Polizei soll einen Täter von Lüchte wochenlang gewähren lassen haben. In dieser Zeit missbrauchte der Mann weiter Kinder. Immer wieder ja, leise Hinweise darauf, dass diese Kindesmissbrauchsfälle nicht die Taten einzelner Perverser sind, sondern dass eventuell hier ein systematisches Problem vorliegt. Und in die gleiche Ecke geht es natürlich auch hier. Erschreckende Statistik. Sexualstraftaten, nur 10% der Täter werden verurteilt. Auch da vermutet der ein oder andere bereits, dass ja das Ganze so gewollt ist. Deutschlandweit werden 66% der Verfahren bei Sexualstraftaten von der Staatsanwaltschaft eingestellt. In manchen Bundesländern liegt diese Quote nach Angaben des RBB sogar weit über 70%. Auch die Verurteilungsquote ist mit einem Wert um die 10% seit 2015, interessantes Jahr natürlich diesbezüglich, gleichbleibend niedrig. Ja. Böse Zungen würden hier natürlich mal wieder behaupten. So, damit ja zum nächsten Thema. Auch hier spricht der ein oder andere schon seit längerem von Kindesmissbrauch. Corona-Impfung. Jugendliche darf gegen Willen der Mutter geimpft werden. Ja, hier hat die Propaganda bei dem jungen Mädchen funktioniert und der Mama wird entsprechend nun das Sorgerecht entzogen. Corona-Impfung verweigert, Gericht entzieht Mutter Sorgerecht gegen das Kindeswohl. Ja, hier natürlich gleich mit unserem beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ja, damit zu Karl, he's coming home, heißt es hier, wo Karl Lauterbach noch ein echter Star ist. Nach einem Jahr im Amt reist Bundesgesundheitsminister Lauterbach in die USA. Der Besuch in Cambridge ist eine Rückkehr in seine zweite Heimat, die ihm erkennbar gut tut. Während seine Zustimmungswerte in Deutschland gesunken sind, wird er in den Vereinigten Staaten gefeiert. Ja, zumindest in den entsprechenden Organisationen. Böse Zungen würden behaupten, soll er doch da bleiben. Aber ja, wollen wir natürlich nicht so unterstützen. Ja, dann gibt's hier eine Meldung über den Virologen, der das Wuhan-Labor finanziert hat, ebenfalls auch in der Ukraine aktiv war. Er hat dann probiert, gewisse Covid-Labortheorien zu unterdrücken. Und ja, er hat nun stolzerweise ein Video von sich selbst geteilt, das ihn in einer thailändischen Fledermaushöhle zeigt, mit 2,5 Millionen Tieren. Und ja, der Name dieses Mannes, Ältere werden sich erinnern, lautet Peter Deszczek. Haben wir immer wieder gehört. Wie gesagt, die Namen Forgy, Deszczek, aber auch zwei, drei deutsche Namen immer wieder zu erwähnen, wenn es um den wahren Ursprung von Corona geht. Und ja, auch die schon angedeuteten Beziehungen in die Ukraine werden dann wohl noch ein Thema werden. So, in den Vereinigten Staaten, besser gesagt Florida, ich habe es letztens angedeutet, möchte Ron DeSantis Aufklärung und er ruft nun nach einer Grand Jury, um die Covid-Impfstoffe und deren Hersteller zu untersuchen. Also auch hier sehen wir, wie da ganz langsam Fahrt aufgenommen wird. Aus den USA bekommen wir auch die nächste Hiobsbotschaft für alle Ungeimpften. Menschen, die ihre Corona-Impfung ausgelassen haben, haben ein höheres Risiko, hier bei Verkehrsunfällen ums Leben zu kommen. Ja, eine neue Studie, wie gesagt, aus den USA. Sie geben nicht auf, hier mit der ein oder anderen Panikmeldung es zu versuchen, die Menschen trotzdem noch zur ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Impfung zu bekommen. Scheint wohl nicht mehr allzu gut zu funktionieren. So, drei Jahre Pandemie, wie die Deutschen darauf blicken. Noch immer spüren viele Deutsche die Auswirkungen von 3 Jahren Pandemie. Ja, Freundschaften, Gesundheit und Finanzen. Tja. Ich denke, auch hier wird noch eine größere Aufarbeitung notwendig sein, als sie der Spiegel hier anbietet. Auch in Deutschland, ja, sagt man leise, lebe wohl zur Pandemie. Maskenpflicht in Bus und Bahn läuft auch im Norden aus. In Schleswig-Holstein muss man nun keine Maske mehr tragen im öffentlichen Personennahverkehr. Und die Landesregierung setzt auf Eigenverantwortung. Das ist ja etwas, was dem kommunistischen, sozialistischen Weg, den wir da gerade bestreiten, völlig, völlig entgegenläuft. Wie kann das sein? Nun gut, dann dieser Artikel gestern ganz viral gegangen in den sozialen Medien. Die falschen Horrorzahlen der AfD, heißt es hier. Die AfD hat eine drastische Zunahme der Sterberate mit Beginn der Impfkampagne errechnet und bezieht sich dabei auf Raten von 72 Millionen Versicherten. Falsch, sagen Experten natürlich. In einem Punkt geben sie Analyse allerdings recht. Ja, ich weiß nicht, was man da noch groß leugnen möchte. Sorge über Impftote, heißt es hier. AfD-Fraktion fordert Aussetzung von Corona-Impfungen. Die AfD-Bundestagsfraktion hat eine Aussetzung von Corona-Impfungen gefordert. Grund seien die aktuellen Diagnosedaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Diese stellt am Montag klar, es gebe keinen Zusammenhang zwischen dem Anstieg an plötzlichen Sterbefällen und der Corona-Impfung. Ja, natürlich nicht, wissen wir doch alle. Und hier der entsprechende Tweet mit Grafik. Seit Impfbeginn Anfang 2021 explodieren die Todesfälle plötzlich und unerwartet. Das zeigen neue KBV-Daten der 72 Millionen Versicherten, Sportler, Mentoren und so weiter. Ja, hier haben wir es ganz klar. Wie gesagt, hier nicht die erste Grafik, die Ähnliches andeutet. Irgendwann wird es nicht mehr zu leugnen sein, wie gesagt. Und ja, auch das, ein Artikel, der sich auf diese Daten bezieht. Schockierende neue Zahlen, jährlich mehr als 30.000 plötzlich und unerwartete Todesfälle mit Beginn der mRNA-Injektionen. Ja, war so nicht anders zu erwarten. Auch hier gibt es wieder entsprechende Studien, die das Ganze belegen aus den USA. Ein neuer Autopsie-Report zeigt, dass die meisten, die plötzlich gestorben sind, durch das Covid und die Covid-Impfung eben getötet wurden. Das Ganze vom Brownstone Institute. Durchaus ein kredibles Institut in den USA. Da muss ich jetzt kurz diesen Artikel vorziehen. Der Bundestagsvize Kubicki fordert Obduktionen von kurz nach Covid-Impfung Verstorbener. Das hat man noch zu Beginn der Corona-Pandemie diese Verbote und diejenigen Pathologen, die es dann trotzdem versucht haben, ich kann mich da an Hamburger Mediziner erinnern, wurden mal wieder in die entsprechende Ecke gestellt. Wir wollen nicht wissen, was nicht sein darf. Nach diesem Motto wird weiter agiert. Aber auch das lässt sich, ja, wie wir hier sehen, auch in der Politik schon nicht mehr ganz unterm Teppich lassen. Wir sind gespannt, wann es denn tatsächlich offiziell gemacht wird. Wir kommen zu den täglichen Einzelfällen. Plötzlich verstorben heißt es hier, Radiomoderator 43 tot in Wohnung aufgefunden. Das Ganze im Saarland geschehen. Und hier heißt es, ein ehemaliger Footballplayer, 25 Jahre alt, stirbt, nachdem er hier einen Herzinfarkt während des Joggens bekommen hat. Ja, völlig normal natürlich im Alter von 25. Ja. Die Berliner Zeitung titelt: Corona-Debatte, die Verantwortungspflichtigen. Nötig sind Entschuldigungen, Rücktritte, Erlass der Corona-Bußgelder und Hilfe bei Impfschäden, fordert unser Kolumnist. Ja, peu à peu wird hier eine gewisse Rechenschaft gefordert. Und ja, bleibt spannend, ob es tatsächlich zu Rücktritten kommen wird. Der ein oder andere Beobachter geht ja nicht davon aus, dass das Ganze ohne Gerichtsprozesse ablaufen kann. Auch das wird sich zeigen. So, Todesfälle nach der Covid-Impfung. Es gibt wichtige offene Fragen. Ja, hier haben wir den Pathologen Peter Schiermacher aus Heidelberg. Er forscht zu unentdeckten Impfschäden. In einer einzigartigen Studie hat er eine kleine Gruppe von Menschen untersucht, die direkt nach der Impfung gestorben sind. Er fordert eine offene Debatte über das Wohl und Wehe der Impfungen. Ja, wenn man denn noch überhaupt Impfungen dazu sagen mag, aber auch das wird herauskommen, meines Erachtens. Der WDR hat einen weiteren Beitrag gemacht. Überhaupt gibt es da ganz, ganz viele auch vom ZDF in diesen Tagen, die sich ganz langsam mit dieser Thematik beschäftigen. Große Hürden bei Anerkennung von Impfschäden heißt es hier. In Nordrhein-Westfalen sind bis heute 14,7 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Der Impfstoff wirkt nachweislich gegen eine Corona-Infektion natürlich. Wer aber vermutet, einen Impfschaden zu haben, steht vor großen Hürden, unzureichende Zahlen und ein Dunkelfeld, das möglicherweise groß ist. Ja, da ahnt man wohl anscheinend auch schon, was los ist. Und ja, die Welt setzt in diesen Tagen immer wieder noch einen drauf oder drunter, je nachdem. Kinder sterben als Folge falscher Corona-Politik. Die Warnungen wollte niemand hören. Fast schon ketzerisch, was hier von der Welt kommt. In Deutschland sterben zurzeit viele Kinder, weil Politiker eine Reihe von Fehlern gemacht haben. Die Kindermaskenpflicht in der Corona-Zeit war einer davon. Diesen Fehler hätte man früher korrigieren müssen. Doch jeglicher Widerspruch wurde verbal einfach niedergeknüppelt. Und ich kann mich, glaube ich, auch sogar erinnern, dass bei diesen Niederknüppeln die Welt ja damals auch ganz, ganz fleißig mitgemacht hat. So, kommen wir zu den Kindern. Und die gesundheitliche Situation, die sich da momentan nicht nur in Deutschland zeigt. Kinderärzte warnen vor Krisenzuspitzung. Angesichts überfüllter Kliniken warnt Kinderärztepräsident Fischbach vor einer Zuspitzung der Lage. Eine Maskenpflicht hält der Mediziner jedoch für kontraproduktiv. Maskenpflicht hilft nicht. Ja, wann kommt denn ja zumindest mal eine erste Entschuldigung? Ich denke, da dürfen wir noch ein bisschen drauf warten. So, was gesundheitlich in diesen Tagen mit den Kindern passiert, zeigt sich auch an dieser Meldung aus Großbritannien. Ja, es ist eine Viruslast, eine dringende Warnung an Eltern, während hier eine dreifache Bedrohung auf die Kinder zukommt. Wir reden hier von Grippe, Corona und dem RSV-Virus, das ja auch in diesen Tagen aus irgendeinem Grund ganz aktuell geworden ist. Auch hier glaubt nicht jeder an Zufälle. Und ja, hier die nächste absurde Begründung, wieso denn in diesen Tagen so viele Kinder sterben. die Vogue Lancet Zeitschrift verurteilt Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für die in diesen Tagen mehr und mehr auftretenden Todesfälle bei Jugendlichen. Ja, wie absurd kann man es noch treiben. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Dem Putin und dem Klimawandel, ja, die das größte Problem, das wir momentan haben. So, es soll aber eventuell noch weitergehen. Wir erinnern uns alle an das Event 201, das, glaube ich, im Oktober 2019 abgehalten wurde. Ja, lassen wir so stehen. Am 20.01. seltsamerweise ist ja dann weltweit das Virus ausgebrochen. Und nun hat die Weltgesundheitsorganisation, die Johns Hopkins University und Bill Gates eine weitere Pandemiesimulation durchgeführt. Dieses Mal ist das Virus tödlicher. Ja, das hatte man eventuell. Ja, ich sag nichts, aber Corona hat sich ja als überraschend harmlos herausgestellt, ich sag's mal so. Also dieses Mal soll das Virus tödlicher sein und vor allem Kinder angreifen. Wie gesagt, RSV. Ein Thema da. Ja, sie hören einfach nicht auf. Bill Gates plant eine Veranstaltung, Catastrophic Contagion, das Kinder und junge Erwachsene tötet. Natürlich alles. Weiterhin krude Verschwörungstheorien. Bleiben wir kurz bei der WHO. Die Gesundheitsdiktatur von WHO und Pharma nimmt Formen an, heißt es hier. Und ja, Entwurf für rechtlich bindende WHO-Weltgesundheitsdiktatur ist fertiggestellt. Ja, zum Lachen, findet nicht nur der Chef Tedros. Nun gut, bleiben wir beim Thema. Neuseeland wird zur Gesundheitsdiktatur. Die neuseelische Regierung entmündigt ihre Bürger. Und ja, wird nun das Land, das ein Gesetz veröffentlicht hat, das die erste rauchfreie Generation der Welt kreieren möchte. Ab wer nach dem 1. Januar 2009 geboren ist, darf jetzt ab dem Stichtag in Neuseeland keine Zigaretten und kein Tabak mehr kaufen. Ja, aus irgendeinem Grund ist die ganze Welt bemüht, den Tabak, das Rauchen zu verbieten. Natürlich, wie immer, nur zum Wohle der Menschheit, ist doch klar. So, und damit, wo wir gerade beim Wohle der Menschheit sind, kommen wir zu Dr. Fauci, der sich immer noch sicher ist. Wir sind immer noch inmitten einer Pandemie. Mit Dr. Fauci werden wir uns am Ende der Sendung noch eingehender beschäftigen. So. Wie schon immer wieder angedeutet, dass der Gegenpart zu Dr. Fauci, ja, kommen entweder ein Dr. Drosten in Deutschland sehen, aber natürlich auch ein Karl Lauterbach. Und ja, nun geht es hier um die mutmaßlichen Entführer von Karl Lauterbach. Sie warten nun auf ihren Prozess. Die Vereinten Patrioten sollen den Umsturz und die Entführung von Karl Lauterbach vorbereitet haben. Seit April sitzt der Kern in Untersuchungshaft. Um ihren Prozess wurde es nach der Razzia erstaunlich still. Ja, wie lange darf man eigentlich in Untersuchungshaft bleiben? Ja, egal. Ja, das Thema der Razzien gegen Patrioten, Reichsbürger, Staatsfeinde wird weiter groß aufgebauscht. Niedersachsens Innenminister vergleicht die AfD mit der NSDAP. Ja, kann man machen. Die AfD. AfD wehrt sich gegen den NSDAP-Vergleich von Pistorius. Ja, der AfD-Landesverband droht nun mit juristischen Schritten. Dem Innenminister zufolge versuchten beide Parteien in Polizei und Justiz Fuß zu fassen. Wenn man mal betrachtet, während diesen Tagen tatsächlich versucht, in Polizei und Justiz Fuß zu fassen, beziehungsweise schon seit längerem getan hat, und sich dann überlegt, für was das S in NSDAP steht, dann, ja, kommen auch hier gewisse Parallelen auf, aber das ist alles natürlich krude Schwurbelei. So, damit zur Königin des gepflegten, boah, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Ich lasse einfach was da stehen. Zu Nancy Faeser, Großrazzia bei Reichsbürgern, wenn das Lachen im Halse stecken bleibt. Schnell war klar, dass die größte Razzia in der Geschichte der Bundesrepublik im Bereich der politisch motivierten Kriminalität in erster Linie ein großer Witz war, heißt es hier bei RT. Doch der Hintergrund ist ernst, sehr ernst. Man möchte da wohl gegen gewisse Kräfte einfach vorgehen und generell die Kritik an der Regierung kriminalisieren. So scheint es ein bisschen. Böse Zungen behaupten allerdings, dass da ja durchaus ein sehr viel akuterer Grund gegeben war. Hier heißt es, zwei Ex-Kommandeure spielten eine Schlüsselrolle bei diesem geplanten Putsch. Und ja, eventuell war nicht nur ein Sturm auf den Reichstag geplant. Hier, ja, dieser irre Querdenker-Auftritt in Uniform. Das KSK soll aufräumen. Eine Aussage von dem ehemaligen Oberst Eder, Maximilian Eder. Er hat sich hierzu diversen Themen geäußert, haben wir gesehen, zu den Tunneln in der Schweiz zum Beispiel. Dann über gewisse Vorwürfe im Ahrtal. Hier sollten, ich kann es gar nicht aussprechen, das Wort. Hier soll es zu einer großen Anzahl von Todesfällen unter Kindern gekommen sein. Wie gesagt, gebe ich einfach so weiter, um zu belegen, was dieser Mann so alles geäußert hat. Und ja, dann habe ich hier. Es hat er mir den Tweet geklaut hier. Ich muss suchen. Ja, da ist er. Olaf Sundermeier war bei Markus Lanz zum Hintergrund der Razzien am 7.12. Und
die Karlstag.
Hören wir uns gleich an. Und ja, was er da sagt, ist tatsächlich äußerst aufschlussreich. Hatte hier ein Herr Eder gewisses Vor? Fragezeichen. Ich lasse einfach mal laufen, hoffe, dass man es versteht.
Die Karlstag-Kaserne in Kalf wurde bei dieser Razzia gestürmt. Worin liegt der Tatverdacht?
Naja, es gibt mehrere Beteiligte unter diesen Beschuldigten, die von dort kommen. Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr ein langes Interview geführt mit einem Oberst AD, dieses Kommandospezial.
Mit Herrn Eder, meinen Sie den?
Mit Herrn Eder, der jetzt auch hier mit...
Das ist der in Perugia festgenommen wurde.
Das ist der in Italien festgenommen wurde, der bei Querdenken-Demonstrationen in Berlin dazu aufgerufen hat, das KSK müsste mal nach Berlin kommen, um dort aufzuräumen, der schon sehr frühzeitig an ein Netzwerk von Reservisten, ehemaligen Soldaten, auch von Polizisten um sich gewoben hat. Wir haben auf dieser Liste auch einen ehemaligen Polizistenkriminellen.
Ja, leider ist es hier nicht wahr. Ich muss nochmal gucken, weil es ist echt wichtig. Ja, hier geht es weiter an dieser Stelle.
Gegen den auch heute vorgegangen wurde, der allerdings nicht mehr im Dienst ist. Dort haben die Behörden schon in der Vergangenheit, sind die da sehr konsequent gegen vorgegangen. Aber diese Leute haben Erfahrung.
Das wird interessant. Diese Leute haben Erfahrung.
Mir hatte Herr Eder beispielsweise gesagt, es war der Erste, der damals seinerzeit im Kosovo Kriegsverbrecher nach Den Haag gebracht hat.
Okay. Oh.
Das war seine Aufgabe, das hat er gemacht und hat mir gesagt, so, und das Gleiche machen wir am Ende dieser Pandemie mit den Verantwortlichen für diese deutsche
Corona-Politik. Richtig.
Oh.
Wir hören einmal kurz rein, wenn Sie das sagen. Jetzt wird für mich auch ein Schuh draus. Stichwort Den Haag. Genau das fällt in diesem kurzen Ausschnitt. Wir hören mal kurz rein.
Ja, Stichwort Den Haag.
Das ist alles dokumentiert, was mittlerweile läuft. Es wird auch dokumentiert, was an Impfschäden in diesem Land entstanden ist und was auch, sagen wir mal, auf Regierungsseite geleugnet wird. Das wird alles gesammelt über die Monate hinweg, über die Jahre. Und das wird kommen. Den Haag hat einen sehr langen Atem, das sage ich immer wieder.
Also Herr Eder hat heute Morgen noch, so zumindest von seinem offiziellen Account in den sozialen Medien, von Nürnberg 2.0 gesprochen. Das ist die große Abrechnung, von denen diese Szene träumt und uns alle betrifft. Das betrifft einen Markus Lanz genauso,
der
betrifft Herrn Lauterbach, die ehemalige Bundeskanzlerin, den aktuellen Bundeskanzler, alle Menschen, die man verantwortlich macht für das politische und mediale Verbrechen, so in der Sicht dieser Leute, Deutschland über diese Corona-Zeit, über diese Pandemie im Prinzip eine Diktatur aufgezwungen zu haben, und dagegen setzt man sich in den Widerstand und möchte jetzt vorgehen mit Menschen. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende, wo ich auch anknüpfe an das, was Herr Fiedler sagte. Die wissen, wie das geht.
Die wissen, wie das geht. Ja, auch hier macht euch die eigenen Gedanken. Ich lasse es einfach mal so stehen. Eventuell hatte man da durchaus gewisse Motive. hier schnell gegen entsprechende Kreise vorzugehen. Alles nur Schwurbeleien, wie immer. Hier noch dieser Artikel, habe ich schon angedeutet. Verhaftete Reichsbürger warnte für Kinderfolterungen in der Schweiz, heißt es hier. Ja, bei 20 Minuten. Und ja, wir machen weiter. Wir blicken auf diese Reichsbürger-Razzia. Die Pläne, in den Reichstag einzudringen, hätten verwirklicht werden können, muss das Narrativ weiterhin aufrechterhalten. Und ja, Nancy Faeser. Nein, Göring Eckardt wird hier zitiert. Die AfD ist faktisch der parlamentarische Arm von Reichsbürgern und QAnon. Ja, hier bewegen wir uns dann ganz langsam in den Kaninchenbau hinein. Wir haben auch eine Folge der Sendung noch machen. Ja, was Reichsbürger und QAnon gemeinsam haben, weiß ich nicht. QAnon, ja, selbst ein Kunstbegriff meines Erachtens. Und ja, hier muss man weiter ein gewisses Narrativ aufrechterhalten. Eventuell, ja, ist es das Letzte, das wir sehen werden. So, ja, und auch hier haben wir natürlich endlich wieder den altbekannten Schuldigen. Terrorgruppe hatte Kontakte zum Russenkonsulat. So viel Putin steckt im Reichsbürgerputsch. Ja, war klar. Ja, mehr als 90 Waffen beschlagnahmt nun doch. Hört, hört. Pläne für Säuberung in Kommunen. Faustfeuerwaffen, Langwaffen, Messer und Armbrüste. Beim mutmaßlichen Terrornetzwerk aus Reichsbürgern sind Dutzende Waffen sichergestellt worden. Laut Sicherheitsbehörden standen offenbar auch Bürgermeister im Visier der Gruppe. Ja, und dazu ein kleiner Bericht von NTV. Dieses Bild gab NTV zum Besten als Waffenfund bei den Reichsbürgern. Links unten auf dem Schild steht, sichergestellt Waffen am 24. Januar 2017. Ich denke, so kann man das lesen. Hier steht es 2017. Ja, ganz normal, dass man da älteres Bildmaterial braucht. Ja, kennen wir schon. Eine Show wird uns weiter präsentiert. So, nach der Razzia bei Reichsbürgern will Nancy Faeser das Waffenrecht verschärfen. Böse Zungen behaupten, dass das ja eigentlich das Hauptziel war. Allerdings gibt es da ein bisschen Ärger im Paradies, weil wieder der Justizminister Buschmann lehnt Verschärfung des Waffenrechts ab. Ja, im Justizministerium ist man vom Plan Faesers nicht unbedingt angetan. Da funktioniert es weiter reibungslos. Ja, dann gab es eine Sondersitzung der Bundestagsausschüsse. Wussten Reichsbürger von der Razzia? Die Reichsbürger-Razzia ist heute auch ein Fall vom Bundestag. Die Union will wissen, ob die Beschuldigten womöglich vorgewarnt waren. Die Ermittlungen haben zudem eine politische Debatte entfacht. Ja, der ganze Themenbereich dieser Reichsbürger-Razzia hat doch etwas, ein kleines Geschmäckle. Irgendwas stimmt da nicht, das behaupten weiterhin die bösen Zungen. Und ja, Faeser, wieder im Fernsehen, diesmal bei Anne Will, sie zieht nun die Beweislastumkehr zurück. Ja, haben wir es? Ja, egal. Also, dieser Vorstoß hier, gewisse Prinzipien des Rechtsstaates, ja, kurzzeitig oder auch langfristig außer Kraft zu setzen, wurde wohl nicht mit großer Begeisterung aufgenommen. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Frei nach Juncker war das, glaube ich, damals. Wir gehen 2, 3 Schritte, schauen, ob sich wer aufregt. Wenn nicht, dann machen wir weiter. Wenn schon, dann gehen wir einen Schritt zurück. Und ja, dafür hat man sich noch was anderes einfallen lassen. Positionspapier zur Chatkontrolle. Innenministerin Faeser will Koalitionsvertrag brechen. Die Bundesinnenministerin will alle Chatnachrichten ohne Anlass durchsuchen. Das geht aus einem Positionspapier des Ministeriums hervor, das wir veröffentlichen. Im Koalitionsvertrag steht das Gegenteil. Koalitionspartner und sogar die eigene Fraktion kritisieren den Vorschlag heftig. Ja, lasst die gute Frau nur machen. Wir werden sehen, was da rauskommen wird. Faeser will Chatkontrolle, das Ende der Privatheit von Kommunikation. Ja, man zeigt es ganz offen, was man denn möchte. So, damit bleiben wir noch ein bisschen politisch, bleiben in Deutschland. Ex-Außenminister Heiko Maas legt Bundestagsmandat wieder nieder und ja, beendet seine politische Karriere. Und er hat auch schon eine Nachfolgerin. Diese 21-Jährige sitzt bald im Bundestag. Ex-Außenminister, die neue Generation ist weiblich, jung, klug und frisch. Ja, so wie wir es gewohnt sind, vor allem bei der SPD, nachdem Maas hier eben hingeworfen hat. So, Bisschen ein Blick auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Was für eine Blamage. ARD und ZDF lassen sich überrumpeln. Ein Streik am Dienstag hat das Morgenprogramm von ARD und ZDF bloßgestellt. Die Sender wirken unvorbereitet und überrumpelt. Das ist ein Armutszeugnis, aber ja, am Geld soll es ja nicht liegen. Eure Infopolitik ist der Horror. Morgenmagazin Streik erzürnt ZDF-Zuschauer, auch volle Kanne entfällt. Und auch hier ein Hochgenuss, die Twitter-Kommentare zu lesen. Und man hat hier getwittert. Unser Morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen. Also derjenige, der für Twitter verantwortlich ist beim ZDF, durfte wohl nicht mitstreiken. Und wenn man sich hier die Kommentare anschaut, göttlich. Ich bestreike euren kompletten Sender. Prima, bitte öfter. Bekomme ich mein Geld erstattet. Was für ein Segen für dieses Land. Ja, und so weiter und so fort. Möge dieser Streik ewig dauern. Was für eine geniale Idee. Ja. Irgendwie hat es niemand so wirklich vermisst, wie es scheint. So, bleiben beim Öffentlich-Rechtlichen. Rundfunk Berlin-Brandenburg sparen bei Hirschkeule und Seeblick. Die Budgets der öffentlich-rechtlichen Anstalten des RBBs entsprechen dem eines kleinen, aber wohlhabenden Staates. Die Ausgabenpraxis ist entsprechend lax, wie der RBB unter Beweis stellt. Denn man tagt in schönen Hotels und diniert Hirschkeule, ja. Lasst es ihnen doch gut gehen. Die Qualität des Programmes spricht ja dann auch für sich. Die SMS ist ein Schlag ins Gesicht. Flutopfer klagen Dreier an. Auch hier wird es weiter Fragen nach den Verantwortlichkeiten geben. In Hamburg jeden Tag Silvester, Rettungsdienste am Limit. Belastung unerträglich. Ja, das Beste. Hamburg in diesem Fall aller Zeiten. Dann die nächste Razzia. Polizei geht bundesweit gegen El-Sain-Clan vor. Ja, der Hashtag Zugriff trendet weiter. Wir blicken auf diesen Behördenskandal um ja einen Vergewaltiger, haben wir auch schon angedeutet. Flüchtling, der hier ein Mädchen vergewaltigte, durfte nach seiner Haft zurück ins Dorf. Auch das völlig normal in diesen Tagen. Hier geht es erneut um Iller Kirchberg. So, weiteres aus dem besten Deutschland aller Zeiten. In den Ämtern droht totales Wohngeldchaos. Ja, wäre es tatsächlich überraschend, wenn nicht. Und ja, auch ein gewisses Chaos bei den Auszahlungen der Heizhilfen, wie man das auch bezeichnen möchte, ist wohl abzusehen. Wird dann irgendwann wahrscheinlich im Sommer 2024 ausgezahlt werden. Ein Riesenwitz weiterhin das Ganze zu betrachten. Ja, dann haben wir noch den Wirecard-Prozess in München. Verteidiger setzen auf Angriff. Am zweiten Wirecard-Prozesstag haben sich die Verteidiger der drei Angeklagten gegenseitig attackiert. Der Anwalt von Ex-Vorstandschef Braun forderte das Verfahren auszusetzen. Er, sein Mandant, werde sich vorerst nicht äußern. Und ja, Wirecard, der andere große Prozess, der da in diesen Tagen publikumswirksam abgehalten wurde, ist einer um Cum-Ex, dieser riesige Steuerbetrug. Ehemaliger Top-Anwalt Hanno Berger muss 8 Jahre ins Gefängnis. Böse Zungen sprechen hier ja von einem Bauernopfer. Da war doch auch irgendwas mit seinem Hamburger ehemaligen Bürgermeister, jetzt Bundeskanzler. Ich habe völlig vergessen, wie der Mann hieß. Nun gut, vielleicht auch das Ziel des Ganzen. So, ja, Amtsgericht Grimma, Polizist nach Angriff auf Demo-Teilnehmer vor Gericht. Ja, auch hier. Eigentlich eine relativ klare Angelegenheit, wer das Video gesehen hat, wie hier ja, ein Mann auf einer Parkbank sitzend, erst sitzend, dann stehend, von einem Polizisten aus dem Nichts attackiert wurde. Werden sehen, wie das Ganze ausgehen wird. So, in Garmisch ist ein Leibwächter von Thai-König tot im Hotel aufgefunden worden. Der König von Thailand, haben wir immer wieder, residiert gerne im Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen. Selbst wenn er sich dort gerade nicht aufhält, belegt seine Entourage dort einige Zimmer. Und einen von ihnen wurde nun ein tödlicher Leibwächter entdeckt. Eventuell auch, ja, plötzlich und unerwartet. Und ja, damit noch kurz ein Blick in den Iran, wo weiter Todesurteile gegen Regimekritiker ausgesprochen werden. Iranischer Fußballprofi Amir Nasser Asadani, offenbar zum Tode verurteilt. Ja, das Ganze wegen Hochverrat, auch das ein Begriff, den wir in Zukunft noch öfter hören werden. Blick nach Italien, Schlag gegen die Mafia, mehr als 100 Festnahmen. Wie gesagt, es geht weiter voran, wenn es um die Bekämpfung gewisser krimineller Aktivitäten geht. Und ja, ich habe über 3 Tote bei einer Schießerei in Italien, in Rom berichtet. Tödliche Schüsse in Rom, heißt es hier, Freundin von Ministerpräsidentin Meloni unter den Getöteten. Ja, auch hier wahrscheinlich alles auf völliger Zufall. So, damit bleiben wir doch bei gewissen Themenfeldern, Razzien, die wir da in den letzten Tagen immer wieder beobachten durften. Und ja, die immer weiter ausufernde Korruption. Und ja, hier haben wir den Skandal, den europäischen Skandal der Korruption. Mehr als 1,5 Millionen Euro Bargeld wurden bei Panzeri und Cailli sichergestellt. Ja, 1,5 Millionen Euro, so sieht das aus für alle, die keine Berge von Geld, Koffer von Geld daheim liegen haben. Ja, auch mal schön, wenn man das mal sieht. Ja, und hier heißt es, das ist, wie wenn man beim Drogendealer eine Razzia macht. Im Korruptionsskandal im EU-Parlament beteuert die Hauptbeschuldigte Eva Cailli ihre Unschuld. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte nun dafür, dass Cailli den Posten abgeben muss. Die Beweise, die die Polizei schon gesammelt hat, sind erdrückend, sagt Florian Eder, Chefredakteur bei Politico. Ja, auch diese Geschichte hat einen gewissen Beigeschmack. Irgendwas stimmt da nicht. In dieser Geschwindigkeit, wie sich sowohl ihre Partei, ja, aus irgendeinem Grund ist sie ebenfalls eine Sozialistin, sowohl wie das Parlament selbst sich gegen Cailli stellen, bevor sie verurteilt wurde. Ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber sollte man damit mit den Rausschmissen nicht warten, bis sie tatsächlich rechtskräftig verurteilt ist. Die Unschuldsvermutung spielt auch hier überraschenderweise keine Rolle. Irgendwas, ich weiß noch nicht was, aber irgendwas stimmt hier nicht. Kommen wir gleich auf das Thema zurück. Zuvor noch, ja, diese Meldung. Ebenfalls fast schon wieder lustig. Pensionsfonds der EU-Abgeordneten vor der Pleite. Nein, müssen die Steuerzahler einspringen? Machen wir gerne. Kein Problem. Sind wir ja schon gewohnt. So, zurück zu Cailli. Korruption und Geldwäsche auf frischer Tat ertappt. EU-Abgeordnete Eva Cailli muss in Haft. Ja, und ja, wie schon angedeutet, Fraktionsvorsitzende des Europaparlaments wollen Cailli absetzen nach diesem EU-Korruptionsskandal. Und ja, als Vizepräsidentin des EU-Parlaments wurde sie tatsächlich nun abgesetzt nach den Korruptionsvorwürfen. Gibt es da nicht andere, ja, hochrangige EU-Mitglieder, EU-Politiker, die ebenfalls sich gegen Korruptionsvorwürfe wehren müssen und nicht abgesetzt werden. Wie gesagt, man möchte fast meinen, dass hier Cailli irgendetwas vorhatte, was dem einen oder anderen nicht geschmeckt hat. Ja, wir werden sehen. So, Cailli, Katar Cailli, wie sie heißt, beschuldigt jetzt plötzlich ihren Lebensgefährten, der soll für das Ganze verantwortlich gewesen sein. Sie hat nur beobachtet. Und von der Leyen, wie gesagt, ist bestürzt und entsetzt über die Korruptionsvorwürfe gegen EU-Abgeordnete. Ja, auch aus der SPD wird deutliche Kritik lauten. Hat da wohl wer ihr Nest befleckt? Oder es gibt sogar böse Zungen, die inzwischen schon behauptet, dass sie ein Maulwurf war, um die Sozialdemokratische Partei europaweit in den Dreck zu ziehen, als wenn es da irgendwelche externen Einflüsse noch bräuchte. So, Brüssel im Korruptionssumpf. Von der Leyen will jetzt Wertekurs für EU-Politiker. frei nach dem 11. Gebot. Soll es sich nicht erwischen lassen. Und ja, gegen von der Leyen, wie gesagt, gibt es auch gewisse Vorwürfe, immer wieder ganz hartnäckig. Die heiklen Geschäfte des Heiko von der Leyen. Der Vorwurf steht im Raum, dass europäische Fördergelder an den Ehemann der EU-Chefin flossen. Was steckt dahinter? Ja, wahrscheinlich, wie immer, gar nichts. Bevor wir auf den Fall Cailli zurückkommen, blicken wir auf diese Meldung hier aus Niedersachsen. Wolf, der von der Leyens Pony tötete, soll erschossen werden. Ja, lasse ich am Rande hier so stehen. So, alle Konten eingefroren, jetzt geht's der Schmiergeldkriechen ans Geld. Die Medien stürzen sich darauf, auf dieses Thema. Und ja, hier ist es, vermeintliche Menschenrechtsfreunde verkauften sich ans Golfemirat Katar. Gut, sie hat wohl von Katar gewisse Gelder angenommen, um Katar-freundliche Aussagen zu machen. Ganz ehrlich, man kann sich gerade in den jetzigen Zeiten durchaus schlimmere Verbrechen vorstellen. Ich will, wie gesagt, sie nicht in Schutz nehmen. Aber ja, da, wenn man mal genau hinschauen würde und mit der gleichen Vehemenz vorgehen würde wie bei ihr, ließe sich wohl bei ja, mehreren EU-Politikern Ähnliches, wenn nicht Schlimmeres, finden. Ja. Wie geht's da weiter? Hier heißt es bei der Welt, auffällig ist, dass alle Beschuldigten der politischen Linken angehören. Hier sieht man schon die, oder das aufkommende Narrativ der Verschwörung der politischen Rechten Europas, hier die Linken ja in einen Sumpf zu ziehen, in dem sie ja laut bösen Zungen schon drinstecken. Hier heißt es ebenfalls bei der Welt, jetzt herrscht in Brüssel Angst vor weiteren Enthüllungen. Hört. Anscheinend rechnen auch EU-Politiker mit weiteren Enthüllungen. Und ja, hier geht es interessanterweise immer nur um Katar. Man könnte sich ja durchaus mal die Gelder anschauen, die da ja vielleicht aus den Vereinigten Staaten, der Ukraine, China oder anderswo herkommen. Interessiert aber in diesen Tagen wohl nicht. So, der Schmiergeldskandal weitet sich aus. Durchsuchungen auch im EU-Parlament. Daten von Computern von parlamentarischen Mitarbeitern beschlagnahmt. Ja, wie gesagt, irgendwas kommt mir da komisch vor. Vielleicht erleben wir auch die Geschichte von, ja, dem großen Aufräumen innerhalb der EU. Soweit möchte ich noch nicht dran glauben. Wir werden es weiter beobachten, was uns da präsentiert werden wird. So, die EU-Parlamentspräsidentin Metsola kündigt eine interne Untersuchung an. Ja, das Ganze soll im EU-Parlament nun stattfinden. Und ja, hier heißt es, die europäische Demokratie wird angegriffen. Und wenn wir solche Sätze hören, dass die Demokratie angegriffen wird, dann hat es meist einen gewissen Vorlauf, der sich oft als, ja, schon ein bisschen orchestriert darstellt, ich sag's mal so, wenn die Demokratie angegriffen wird. Ja, ist natürlich immer gleich Land und dann. So, interessanterweise, witzigerweise, ist diese Razzia gegen Korruption ausgerechnet am Internationalen Antikorruptionstag durchgeführt worden, jetzt am letzten Freitag. Ja, für viele Länder ist die Korruption eines der größten Entwicklungshemmnisse, heißt es hier. Und ja, ein weiterer Fun Fact sozusagen. Nun hat die EU sich geeinigt, oder EU-Staaten haben sich geeinigt, EU-Gelder für Ungarn werden nun eingefroren, ja, wegen Korruptionsvorwürfen. Ja, die Welt ist auch hier mal wieder wunderbar klein. Und ja, bleiben wir kurz in Ungarn, wo sich nun eine 30-köpfige österreichische Polizeieinheit aufmacht, auch bald im Einsatz zu sein. Ja, hier geht es um die Verhinderung von irregulärer Migration. Und ja, wo wir gerade bei der EU noch sind, EU-Erweiterung, Europaminister einigen sich auf Beitrittskandidatenstatus für Bosnien, peu à peu auch den Balkan mit einverleiben. Und ja, bleiben wir in der Region Montenegro, Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten. Also ja, auch hier zeigt sich weiterhin, dass ein gewisser Unmut wohl besteht. So, völliger Themenwechsel, beziehungsweise auch Ortswechsel. Wir blicken nach New York. Und bevor wir da auf die großen Themen aus den Vereinigten Staaten nun eingehen, ein ganz interessanter Artikel aus einer Asservatenkammer in Brooklyn, die nun Feuer gefangen hat. Hier wurden, man weiß noch nicht wie viele, aber mit Sicherheit einige Beweismittel vernichtet. Ja, wird mit Sicherheit nichts Relevantes dabei gewesen sein. So, und damit bleiben wir bei der Korruption, bleiben wir bei Festnahmen und diesem ganzen Themenbereich. Der Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, wurde nun in den Bahamas festgenommen und ja, muss sich auf eine Verurteilung an einen Prozess in den USA nun vorbereiten. Ihm ist sogar überraschenderweise eine Kaution verwehrt worden, also er bleibt tatsächlich in Haft, bis er ja dann wohl schlussendlich in die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden wird. Hier hieß es noch vor wenigen Tagen, dass er nicht persönlich vor dem Kongress aussagen muss, weil er ein bisschen überbucht ist. Ja, er hat sich doch wohl nun dann die Zeit genommen. Und ja, die SEC, die Börsenbehörde in den Vereinigten Staaten, hat nun Bankman-Fried angeklagt wegen des Betrugs an Investoren. Und das Ganze soll jahrelang gegangen sein. Da gibt es höchst interessante Entwicklungen, gerade wenn es um die SEC geht. Und habe ich ja zu Beginn dieses ganzen Skandals auch schon angedeutet. Haben wir noch einiges dabei. So, ja, die Bundesbehörden richten nun den Fokus auf den FTX-Fall rund um Sam Bankman-Fried Es geht viel Vorsicht, wird hier bei der New York Post zitiert. Und ja, es kann sein, dass der König und die Königin der Kryptoverbrechen bald gegeneinander aussagen könnten. Hier haben wir Carolyn Ellison und hier eben Sam Bankman-Fried. Ja, man fragt sich tatsächlich, wer diese beiden in diese Position gehievt hat, aber auch das wird sich noch zeigen. So, Sam Bankman-Fried mochte dezentralen Bitcoin nicht. ARK Investor und CEO Cathie Wood zeigt sich kritisch. Ja, man konnte Bitcoin nicht kontrollieren und mochte das nicht, wie Wood glaubt. Ja, man konnte den Bitcoin nicht kontrollieren und ja, das wird auch so bleiben. So, bevor wir wieder auf die strafrechtlichen Angelegenheiten zurückkommen, blickt man noch auf die nächste große, wenn nicht die größte Kryptobörse überhaupt, dessen Chef Zhang-Peng Zhao diesen FTX-Skandal ja erst ausgelöst hat durch seinen Tweet oder seine Tweets. Und nun ist hier droht Binance die Pleite. Nach FTX wackelt die nächste große Kryptobörse. Ja, und zwar die mit Abstand größte, wie sie heißt. US-Staatsanwaltschaft erwägt Binance Anklage. Heißt es weiter, die größte Kryptobörse Binance steht möglicherweise vor einer Anklage wegen Geldwäsche und Verstößen gegen US-Sanktionen. Im Visier auch Unternehmenschef Zhang-Peng Zhao. Und ja, da gab es nun einen größeren Vertrauensverlust in den letzten Tagen. Kunden ziehen Milliarden ab. Jetzt trifft die Krypto-Vertrauenskrise auch Binance. Ja, und zwar geht es da um Gelder. Also rund 39.000 Bitcoin wurden in den vergangenen 24 Stunden von Binance abgezogen. Das entspricht einem Wert von da müsst ihr jetzt rechnen. Irgendwas rund um 705 Millionen US-Dollar. Ja. Nun gut. Dann kommen wir zurück zu SEC und deren Vorsitzenden Gary Gensler, ja einer der glühendsten Fürsprecher für den Bitcoin in den Vereinigten Staaten, beziehungsweise einer der wenigen, die erkennen, dass Bitcoin eben ein öffentliches Gut ist und im Gegensatz zu allen anderen Altcoins, Shitcoins, wie auch immer, die ja wohl nicht mehr zu sein scheinen als ungesicherte Sicherheiten. Also Aktienpapiere, die illegalerweise ausgegeben werden. Und ja, hier heißt es von Gary Gensler: Wir sind bereit, hier in Aktion zu gehen gegen andere Krypto-Companies, die die Sicherheitsgesetze der USA verletzen. Und da darf sich meines Erachtens jeder am Altcoin angesprochen fühlen. Und ja, wo wir gerade bei Gary Gensler sind, es wird hochinteressant. Hier heißt es, ein Offizieller der beiden Administrationen, eben dieser Gary Gensler, hat Informationen versteckt über Treffen mit George Soros, Hillary Clinton und Nancy Pelosi. Hier geht es eben über den Chef der SEC, Gary Gensler, der es versäumt hat, hier ein Treffen mit der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton öffentlich zu machen. Und auch ein Treffen mit dem Milliardär George Soros hat er nicht erwähnt. Ja, da fragt man sich durchaus, welche Rolle ein Gary Gensler spielt. Und hier jetzt nochmal, der Chief Financial Officer der Hillary Clinton Kampagne 2016 und Bidens Chef des SEC wurde nun erwischt, wie er Treffen mit Hillary, Soros, Pelosi und anderen aus seinem Kalender gestrichen hat. Ja, und um das Ganze nochmal entsprechend zusammenzufassen, es ergibt sich hier wirklich eine wunderbare Gemengelage. Hier ein super Tweet. Hier heißt es, Jeffrey Epstein und Bill Gates haben das Medialabor des MITs finanziert, das das CBDC-Projekt Hamilton entwickelt hat, während der SEC-Chef Gensler der Chef des Labors war und mit Glenn Ellison Wirtschaft gelehrt hat. Glenn Ellison, der Vater von der Freundin von Sam Bankman-Fried und Co-Chefin von Alameda Research, Carolyn Ellison. Also, wir haben hier die Namen Epstein, Gates, Gary Gensler, Ellison, Sam Bankman-Fried, wie wir es vorher gesehen haben, Soros steckt noch mit drin, Hillary Clinton steckt drin, Pelosi steckt mit drin, alles rund um diese Thematik der CBDCs. Und interessanterweise, CBDC ja etwas, was dem Bitcoin durch seine Zentralität völlig entgegensteht. Wie gesagt, die Rolle von Gary Gensler in diesem ganzen Spiel äußerst entscheidend und äußerst, äußerst interessant. Ja, wir werden sehen, wie es hier weitergeht. So, wir bleiben beim Krypto-Thema. Die Anbieter von Krypto- und NFT-Dienstleistungen in der EU müssen nun Steuerdetails über ihre Kunden herausgeben. Auch hier versucht man weiterhin, dieses dezentrale Ungetüm der Kryptowährungen, vor allem des Bitcoins, in den Griff zu bekommen, um eigens die CBDC eben rauszugeben, den digitalen Euro in diesem Fall. In China hat die Polizei eine kriminelle Gang nun verhaftet, die 1,7, ganz zufälligweise, Milliarden US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen haben sollen. Das Ganze in einer Razzia in Peking, wie gesagt, Razzien of Walk in diesen Zeiten. Goldman Sachs entlässt 400 Mitarbeiter im Privatbanksektor. Die dänische Bank hat sich nun schuldig wegen Betruges bekannt und muss 2 Milliarden US-Dollar zahlen. Das Ganze nun vom US-Justizministerium bekannt gegeben. Und damit kommen wir jetzt zu den politischen Themen. Wie gesagt, das ist alles durchaus auch politisch in den Vereinigten Staaten. Wir blicken auf die Zusammenarbeit zwischen gewissen demokratischen Parteien und dem Big Tech-Sektor, nicht nur während des Wahlkampfes 2020. Hier heißt es einführend, ein Fall vor dem obersten Gericht könnte Facebook und andere Social Media Giganten töten und der Blockchain erlauben, sie zu ersetzen. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Beweise zeigen, dass es nicht nur Twitter und das FBI, das Außenministerium, Sizer und Facebook sind. YouTube und Google haben ebenfalls daran gearbeitet, hier zu zensieren und die Informationen, die du hältst, zu zensieren und zu verbieten. Und im Mittelpunkt auch hier mal wieder Hunter Biden. Hier heißt es, bei der Washington Times, Wissenschaftler, sage ich schon, Politiker möchten nun Geheimdienstagenturen untersuchen, die Amerikaner ins Visier genommen haben und auch den Ursprung von Corona. Wir sind zurück beim Thema vertuscht haben. Also auch hier zeigt sich, dass auch in den Vereinigten Staaten es durchaus gewisse Kräfte gibt, die nicht daran glauben, dass hier alles korrekt abgelaufen sind. Und hier werden nun gewisse Dinge gestartet, vor allem jetzt, nachdem die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückgewonnen haben. So, ein weiteres Vorgehen von US-Politikern geht nun auch gegen TikTok. Hier möchte man ein Verbot. Man sieht TikTok durchaus als eine Gefahr der nationalen Sicherheit und da ist man in den Vereinigten Staaten durchaus empfindlich. So, hier heißt es bei der New York Post, das Schweigen der Medien über die Twitter-Files ist beschämend und es wird durchaus das eine oder andere berichtet, allerdings alles in einem gewissen Konjunktiv. Die entsprechenden Konsequenzen wurden bis jetzt noch nicht gezogen, aber ich denke, auch das ist alles nur eine Frage der Zeit, weil die Beweise erdrückend sind, zumindest zeigte sich es an vielen Stellen. Die Twitter-Files sind verdammend oder erschütternd für die US-Behörden. Wie gesagt, die Zusammenarbeit zwischen den hier gezeigten Großkonzernen und amerikanischen Behörden, um vor allem hier Donald Trumps Wiederwahl unmöglich zu machen, aber auch den Ursprung von Covid und so weiter zu vertuschen, ist der Weltöffentlichkeit in den letzten Tagen präsentiert worden. Das alles als Werk von Elon Musk, der von vielen in diesen Tagen gefeiert wurde. Wir haben hier den fünften Teil der Twitter-Files, die Entfernung von Trump aus Twitter und Elon Musk fasst das Ganze hier zusammen. Unter Druck von Hunderten von aktivistischen Angestellten hat Twitter Trump von der Plattform entfernt, einen amtierenden US-Präsidenten, und das Ganze, obwohl sie selbst oder sie es ihnen selbst bewusst war, dass er die Regeln nicht verletzt hat. Ja, und hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Man hat Trump, also Twitter-Angestellte, haben Trump als terroristischen Anführer dargestellt, um hier das Verbot von Trump zu rechtfertigen. Auch amerikanische Patrioten wurden als Aufständische dargestellt, um das Ganze irgendwie zu rechtfertigen. Und hier vor allem die Dame, wie heißt sie, ganz egal, ihr wisst, wen ich meine. Sie ja die damalige Chefin, wenn es um Meinungsmache bei Twitter ging. So, Elon Musk greift den ehemaligen CIA-Direktor John Brennan an, der sich ja da ein bisschen entrüstet hat über diese Verlautbarungen. Und ja, hier eine weitere Bombe. Rudy Giuliani behauptet, dass er Sean Hannity und Mike Pompeo die Hand der beiden Laptop-Story begraben haben, um diese nicht öffentlich zu machen. Hier heißt Rudy Giuliani, nennt den Namen von einem Primetime Republican Host, also Hannity, der es abgelehnt hat, hier die Hand der beiden Laptop-Story und die Beweise zu veröffentlichen. Sie hängen alle mit drin. Und ja, Rudy Giuliani zu Newsmax, auch Mike Pompeo hat die beiden Laptop-Story beerdigt. Wir erinnern uns an Trust Kansas. Wir werden sehen, wie diese Geschichte aufgelöst werden wird. So, die Partner von Biden machen nun den nächsten Schritt. Sie möchten Zeugen unglaubwürdig machen, wenn es um die kommende Untersuchung gegen Hunter durch die Republikaner im Repräsentantenhaus geht. Ja, da schwitzt man wohl schon ein bisschen. Und dass diese Einflussnahme bzw. diese Vertuschung der Story rund um Hunter Bidens Laptop entscheidend für die Wahl gewesen ist, eine Meinung, die inzwischen 71% der Amerikaner, auch ganz großer Zufall, hier teilen. 71% sagen, dass eine akkurate Berichterstattung über Hunter Bidens Laptop die Wahl 2020 anders ausgehen hätte lassen können. Ja, und Trump hier nochmal in einem kurzen Interview vom 3. Dezember. Ein Reporter fragt ihn hier, hören wir uns an. Also, sie haben Biden einen Verbrecher genannt. Wieso? Und Trump sagt dann eben, er ist ein Krimineller, er wurde erwischt. Lesen Sie seinen Laptop und wissen Sie, wer noch ein Krimineller ist? Sie sind es, also die Medien, weil ihr nicht darüber berichtet. Hören wir es kurz an. Ja, Trump, wie er leibt und lebt. Nun gut, zurück zu Fauci. Jemand wird nervös. Dr. Fauci hat einen Zusammenbruch und ja, greift Elon Musk hier an. Ja, immer noch die Pronomen von Prosecute Fauci. Großes Thema hier natürlich. Werden wir auch noch drauf eingehen. Tom Fitton von Judicial Watch twittert, interessant, Fauci gibt seinen Rücktritt bekannt, kurz nachdem Judicial Watch veröffentlicht hat, dass das FBI seine Agentur untersucht. Und hier geht es um die Gain-of-Function-Finanzierung in Wuhan. Immer wieder die gleichen Themen. Immer wieder wird es der Welt präsentiert. Und ein weiterer Tweet von Tom Fitton. Elon Musk hatte recht. Fauci hat es gewusst. Ja, hier geht es eben um diese Finanzierung. Und ja, die Tatsache, dass hier Fauci ganz genau wusste, was in Wuhan abgelaufen ist. So, wir sehen, dass Musk natürlich jetzt auch in ein gewisses Licht gestellt werden muss. Funktioniert bei ihm nicht ganz, weil er so tolle Elektroautos baut, aber man kann es ja trotzdem mal probieren. Ja, es ist Musks Attacken auf Fauci sind beleidigend, sagt nun das Weiße Haus. Das Ganze findet auch seinen Weg in die deutsche Berichterstattung, abgekoppelt von der Realität. Washington verurteilt Musks Angriff auf Fauci. Am Wochenende fordert Twitter-Boss Elon Musk, Anklage gegen den Corona-Experten Anthony Fauci zu erheben. Die US-Regierung zeigt sich entrüstet. Die Forderung sei widerlich und abgekoppelt von der Realität, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses. Und ja, ab vom Thema hier die Meldung. Adern beleidigt Oppositionellen, arroganter Arsch, flüstern über Mikro zu hören. Ein offenes Mikro wird uns später auch noch beschäftigen, wenn wir nach Brasilien blicken. So. Dann ist Dr. Robert Malone und Peter McCullough wieder auf Twitter. Beide ja durchaus äußerst prominente Kritiker der Corona-Maßnahmen in den Vereinigten Staaten. Elon Musk hatte einen Kurzauftritt bei ja, dem wunderbaren Komiker Dave Chappelle, der ein oder andere wird ihn kennen, wurde dort ausgebuht und Dave Chappelle hat ja in seiner Art reagiert. Wohl einige ehemalige Twitter-Angestellte hier im Raum. Nun gut. So, Elon Musk deutet seine Unterstützung für ein rechtes Kaninchenloch an. Was soll das bedeuten? Ja, was hat er schon wieder gemacht? Und hier heißt es Follow dem Hasen, mein heutiger Titel auch. Ja, das Ganze hat natürlich bei einigen für Verwirrung gesorgt. Unterstützt Elon Musk nun doch gewisse Verschwörungstheorien rund um Q und seine Anons? Hier heißt es, Elon Musk verwirrt Twitter mit seinem Hasen-Emoji. Einige sagen, dass es eine Anspielung auf QAnon ist. Ja, alles läuft nach Plan, wie Elon Musk hier dargestellt wird. Erinnert durchaus an gewisse Retterfantasien. Ich betrachte das Ganze wirklich als ein amüsantes Theaterstück weiterhin. Und ja, wir sind gespannt, ob Elon hier in der neuen Welt als der große Star dargestellt werden darf oder ja, wie das Ganze laufen wird. Wir bekommen immer wieder Hinweise darauf, dass er durchaus auch noch anderes plant. Auch das werde ich gleich noch betrachten. So. Ja, hier ein Tweet stellvertretenderweise. Ich bin nicht sicher, was hier der Punkt ist oder seine Intention, aber ich kann sagen, dass es bei vielen QAnon-Anhängern resonieren wird. Folge dem Weißen Hasen war eine deutliche frühe QAnon-Aussage zum Start der Bewegung. Tja. Elon Musk hat wohl in diesen Tagen so richtig, richtig Spaß. Ja, hier nochmal eine kleine Betrachtung von Musk. Er hat auf die ganzen Kommentare dann reagiert und getwittert, Hasen-Emojis sind Hassrede. Wunderbarer Ausspruch. Auch hier kann man sogar auch von Musk. Sie wollen keine Hassrede unterdrücken, sondern sie wollen Rede unterdrücken, die sie hassen. Irgendwie so hat er sich doch ebenfalls auch geäußert. Ja, bleiben wir bei Twitter. Dort lässt man gesamte Pressestelle in Deutschland Massenentlassungen. Heißt es hier auch, da wird die Begeisterung groß sein. Und man hat die Trust and Safety Beratungsgruppe innerhalb Twitter ebenfalls nun aufgelöst. Dieser Angestellte, ebenfalls hier Vorsitzender dieser Trust and Safety Gruppe. So, hier heißt es weiter, Musk goes full Pizzagate. Ja, das zeigt, dass Musk hier gewisse Themen thematisiert, vor allem wenn es um den sexuellen Missbrauch auch bei Twitter von Kindern geht. Und das ist natürlich eine Sache, die hier vielen, vielen Kreisen überhaupt nicht schmeckt. Und das muss man Musk man mal mögen oder nicht durchaus zugute halten. Ja, der ehemalige Chef von Safety wurde nun aus seinem Haus vertrieben, nachdem er eben von Elon Musk angegriffen wurde. Hier geht es um Yolworth, genau, den wir schon in der letzten Sendung angesprochen haben, der durchaus auch gewisse Vorlieben wohl verkörpert. Und ja, als Schwuler wird er nun als Held der LGBTQ-Gemeinde gefeiert. Gegen Forge und die queere Community, Elon Musk hetzt auf Twitter und wird ausgebuht, haben wir schon gesehen. Und ja, hier haben wir den ehemaligen Twitter-Angestellten, der nun durch die Fans von Elon Musk gehetzt wird. Ja, mal wieder die übliche Darstellungsweise. Ja, hier nochmal bei queer.de. Schwule Ex-Twitter-Mitarbeiter muss an Musks Pedo-Kampagne untertauchen. Elon Musk geht mit absurden Vorwürfen gegen den früheren Trust-and-Safety-Chef Yolworth vor. Ja, lassen wir es uns kurz zusammenfassen. Elon Musk, der offen schwule frühere Chef des inzwischen aufgelösten Twitter Trust and Safety Councils, musste laut CNN nach einem Tweet des neuen Firmenchefs Elon Musk sein Haus am Montag wegen Morddrohungen verlassen. Die Attacke Musks war offenbar Rache dafür, dass Ross die Firma nach seinem Ausstieg letzten Monat in einem Beitrag für die New York Times kritisiert hatte. In seinem Job hatte sich Ross unter anderem mit der Suspendierung des Twitter-Kontos von Präsident Trump und dem Umgang mit Hasseinträgen beschäftigt. Ja. Immer wieder die gleichen Themenbereiche, die da aufeinander klatschen. So, und dazu noch diese Meldung hier von Twitter. 10 Millionen Ansichten von sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde im alten Twitter nun betrachtet. 10 Millionen Klicks. Alles natürlich völlig legal. Man hat ja die Policies nicht verletzt. Nur so viel zum Thema. So, dann haben wir hier einen ehemaligen CNN-Producer, der nun schuldig des Missbrauchs an Kindern gesprochen wurde. Und ja, zurück zur Biden-Administration. Der non-binäre Biden-Nukular-Experte Sam Brinton ist gefeuert worden, nachdem hier mehrere Kofferdiebstähle eben bekannt wurden. Also er kein Mitglied mehr der Biden-Administration. Nun gut, wir machen weiter. Ja, und blicken auf Elon Musk, was er sonst noch so macht. Wir haben Neuralink natürlich, wir haben ehemals PayPal, wir haben Tesla, wir haben SpaceX, wir haben Starlink. Also man fragt sich, wann Elon Musk eigentlich schläft oder ja, hängt er sich einfach nachts im Büro an die Decke? Keine Ahnung. Elon Musk hilft bei Start der privaten Mondmission M1, heißt es hier. Und ja, was ganz was anderes. OpenAI, also offene künstliche Intelligenz, veröffentlicht ein Konservationsprogramm ChatGPT. Und auch hier hängt ein gewisser Elon Musk mit drin. Ja, was ist OpenAI? Die Firma hinter dem KI-Hype, wie sie heißt. Und ja, wie gesagt, schaut euch das Thema mal an. Musk, auch hier, wenn es um die künstliche Intelligenz geht, Vorreiter. Und ja, wenn es um diese Betrachtung der künstlichen Intelligenz geht, ich denke, wir sind uns alle einig, dass da im Hintergrund ganz, ganz fleißig entwickelt wird. Und von wem hört ihr denn über diese Entwicklung, wenn nicht von Elon Musk? Ich denke, Elon Musk ist einerseits da ein Vorreiter, auf der anderen Seite auch ein Aufklärer. Und ja, wie gesagt, man muss betrachten, wie diese Persona, die uns ja alle in diesen Tagen im Atem hält, noch weiter präsentiert werden wird. Nun gut, damit zu einem neuen Themenbereich. Wir müssen natürlich auch ein bisschen in die Ukraine schauen und auf ja, unseren liebgewonnenen Führer, Anführer, Präsidenten Zelensky. Kampfende bei Abzug. Zelensky macht Kreml einen Weihnachtsvorschlag. Ja, wunderbar. Zelensky wendet sich mit einer Botschaft an den Kreml. Sollte Russland ab Weihnachten seine Verbände aus der Ukraine abziehen, würde das zur Einstellung der Kampfhandlungen führen. Oh, natürlich würde es das tun, so der Staatschef. Zunächst rechnet Zelensky auch damit, dass der Kreml seine Luftangriffe fortsetzen wird und hat auch dann ganz super Vorschlag, komme ich gleich drauf. Scholz gibt sich ebenfalls versöhnlich nach dem Krieg wieder Kooperation mit Russland möglich. Ja, hört, was läuft da zwischen Scholz und Putin. Und ja, hier heißt es weiter, Putins Tod könnte Krieg überraschen. Ah, rasch beenden. Auch das eine Aussage von Zelensky. Ja. Auch hier wird sich zeigen, wie es dann weitergeht. Langsam wird es in der Ukraine auch tatsächlich richtig kalt. So, Zelensky erzählt bösen Kriegswitz über die Russenarmee. Man führt Krieg gegen die NATO, verliert, obwohl die NATO noch gar nicht da ist. Ja, fürchterlich lustig natürlich das. Und ja, man sieht, dass an vielen, vielen Stellen auch in der Ukraine oder um die Ukraine herum ja, weiter mit den Säbeln gewetzt wird, bereiten uns auf den Krieg vor. Das Ganze hören wir nun von der Militärmacht Polen. Lukaschenko bewegt weißrussische Truppen in bestimmte Gebiete, um hier auf gewisse Dinge vorbereitet zu sein. Aber auch anderswo brodelt es. Türkei droht Griechenland mit Raketenangriff. Erdogan wirft USA Unterstützung von Terrorgruppen vor. Ja, Verschwörungstheoretiker. Nächster Brandherd, Serbien rollt mit Militärkonvoi auf Kosovo zu. Vielleicht möchte man dem russlandfreundlichen Serbien zeigen, wohin es gehört. China Das chinesische Militär sagt, dass indische Truppen illegalerweise die Grenze überschritten hatten, haben. Und ja, so sind wir gespannt, wo der nächste Konflikt aufgeht. Oder vielleicht sehen wir einfach nur eine generelle militärische Bewegung weltweit, was auch immer das zu bedeuten hat. So, zurück in die Ukraine, wo man nun tatsächlich keine wichtigen Waffen mehr hat, um Russland zu bekämpfen. Ja, dieser Waffenmangel, der scheint tatsächlich nicht nur in der Ukraine langsam zum Problem zu werden. Und nun fragt man in Kiew weiter nach westlichen Waffen an. Ja, wir müssen Waffen bekommen, um durch den Winter zu gelangen. Und ja, auch der Papst sagt, gebt an Weihnachten weniger aus, sondern gebt alles der Ukraine. So, ja, die USA haben nun endgültig beschlossen, hier Patriot-Abwehrraketen in die Ukraine zu schicken. Man möchte sich ja selbst nicht einmischen, allerdings doch dafür sorgen, dass der militärisch-industrielle Komplex weiterhin geschmiert wird. Und ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Damit nochmal zurück in die Vereinigten Staaten. Ein bisschen Thema des vermeintlichen Wahlbetrugs. Republikaner-Star Carrie Lake will Wahlsieg einklagen. Trump-Methoden in Arizona. Und ja, hier heißt es, der Trump-Unterstützer Mark Fincham hat einen Rechtsstreit angedacht, um die Maricopa County am Wahlresultate hier wieder drehen zu können. Man gibt sich nicht mit gewissen Vorgaben hier ab. Ja, immer wieder Betrug in Arizona, Maricopa County, Whistleblowers zeigen Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Stimmzetteln mit falschen Unterschriften, die illegalerweise gezählt wurden, und das Ganze eine Verletzung des Gesetzes von Arizona. Die Wahl wurde entschieden von 17.177 Stimmen, sehr oft mal jede 17. Und dass es noch viel knapper werden kann, zeigt man unter Massachusetts, völlig absurd. Dort hat man nochmal gezählt und dreht damit ein Ergebnis im Repräsentantenhaus des Staates. Und zwar geht es doch an einen Demokraten, und zwar handelt es sich hier um einen Unterschied von einer Stimme. Ja, wie gesagt, ganz schön knapp. So, und ja, wo wir bei ganz schön knapp sind, war es wohl in Brasilien nicht, wie die Bilder auf den Straßen zeigen. Die Justiz ist geschmiert. Der brasilianische Wahlbetrug. Offizielle oder Beamte schließen eine Website und entfernen Beweise, nachdem diese präsentiert wurden. Wir sehen weiterhin immer wieder solche Bilder aus Brasilien. Die Menschen akzeptieren es nicht. So, nun hat der Wahlrichter hier offiziell Lulas Wahlsieg zertifiziert. Hier haben wir ihn sogar mit 9 Fingern. 6 Momente der Zeremonie im obersten Wahlgericht. Und die haben wir schon, den Richter Alexandre de Moraes, Präsident der TSE dieses Gerichtes. Und ja, im Zentrum vieler, vieler Vorwürfe. So, ich habe das offene Mikrofon bereits angedeutet. Wir hören es uns kurz an.
Senhor Ministro Ricardo Lewandowski e Ministro Benedito Gonçalves solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
Hier liest man es, Mission erhalten, Mission ausgeführt. Auch da mag sich in diesen Tagen, mag sich der ein oder andere Brasilianer aufregen. Auf der anderen Seite ist doch immer wieder schön, wie, amateurhaft hier gewisse Dinge durchgeführt werden, dann doch für die ganze Welt zu sehen. So, auf Deutsch, emotional Lula als nächster brasilianischer Präsident bestätigt. Wunderbare Geschichte. Es gibt mal wieder gewisse Bilder. Auch hier Lula links, Soros in der Mitte und dem Finanzminister Palocci beim Treffen im Januar 2003 in Davos beim World Economic Forum. Die Welt ist klein, hier ist es. Die Soros-Akten Brasilien, Barack Obama, Petrobras und der größte Korruptionsskandal in Brasiliens Geschichte. Immer wieder die gleichen Namen. Nun gut, wie schon gesehen, das brasilianische Volk nimmt es nicht an, und diese 40 Tage nach der Wahl, habe ich schon angedeutet, der Präsident Jair Bolsonaro sagt den brasilianischen Menschen, dem Volk, dass sie die Zukunft ausmachen werden. Das Militär wird die das Volk unterstützen. Und ja, da warten viele, viele jetzt schon seit mehreren Wochen eben darauf und wir sind weiter gespannt, was passieren wird. Ja, es ist der brasilianische ein brasilianisches Militärportal akzeptiert eine Strafanzeige gegen den korrupten kommunistischen Richter de Moraes. Ja, schauen wir mal, ob es tatsächlich soweit kommen wird. Es wird rauer, sage ich mal, und das nutzen natürlich die Mainstream-Medien aus. Brasilianische Proteste, Bolsonaro-Unterstützer attackieren das Hauptquartier der Polizei und vor allem ein Führer der Indios, Serrer, wird nun ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Er wurde verhaftet nach dem nach der Zertifizierung von Lula. Er soll bei der Zerstörung eines Polizeibusses mitgewirkt zu haben und ja, viele die üblichen Taktiken werden auch bei ihm wieder angewendet. Falscher Prophet, Xavante-Führer sagen, dass Pastor Serrer den ethischen Namen missbraucht. Ja, das muss man verstehen. So, langsam geht's zu Ende mit meiner Sendung heute. Hier nochmal eine Meldung zu diesem Richter Alexandre de Moraes. Er wurde nun vor dem Interamerikanischen Gericht für Menschenrechte angeklagt. Er soll unterschiedliche Artikel des Paktes von San Jose und von Costa Rica verletzt haben, da er den Führer des Stammes Xavante, Cacique Serrer, verhaften ließ. Und ja, hier nochmal. Letzte Bilder aus Brasilia. Der Protest gegen Moraes Entscheidung breitet sich durch Brasilia aus. Bundeskapitalregister protestieren mit Zerstörung und Autofeuer. So. Naja, nochmal ein Beweis dafür, dass wirklich weitere Millionen von Menschen hier auf den Straßen sind. So, dann Proteste auch weit in Peru, wo man einen Polizeioffizier nun zur Geisel genommen hat und danach gegen Gefangene ausgetauscht hat. Und von Peru einen großen Sprung nach Namibia, finde ich lustig, der Artikel wollte mit reinnehmen. Habeck-Besuch geht nach hinten los. Namibia, Deutsche flieht in eure Ex-Kolonie. Kommt nach Namibia, fordert die Regierung die Deutschen auf, denen Energie zu teuer wird. Dafür schafft die Ex-Kolonie Deutsch-Südwest ein Extra-Visum und watscht Wirtschaftsminister Habeck ab. Ja, eventuell auch eine Alternative. Und ja, dass es in Deutschland nicht mehr unbedingt so läuft, wie wir es gewohnt sind, deutet auch ja ein Interview oder eine Aussage von Putin an, dass es auf Welt oder dieser Welt präsentiert wurde. Putin erklärt gerade, die BRD ist noch besetzt. Ja, wenn man, ja.
Die Südkoreanische Republik, Japan, Deutschland, die sind noch nach wie vor besetzt. Und ganz zynisch sprechen die USA von Partnern.
Ja, den Menschen wird es gezeigt. Und ja, die letzte Meldung für heute ebenfalls aus Deutschland zur Ampelregierung. Hier heißt es bei T-Online zu Olaf Scholz. Na dann, gute Nacht. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Unterstützung, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit heute auch wieder und ja, wünsche allen einen geruhsamen Tag noch, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und ja, bleibt entspannt. Alles Liebe, macht es gut, der Sunny ist draußen. Und ja, zum Outro noch ein Wort, das habe ich jetzt ein bisschen gemixt, die muss mir erst was einfallen lassen. Ihr werdet sehen. Macht es gut.